Ladies and gentlemen, members of the media, welcome to Geneva.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen in Genf zu dieser Sonderpressekonferenz der unabhängigen WADA-Kommission. Vor fast einem Jahr wurden in der ARD erstmals schwerwiegende Dopingvorwürfe erhoben. Kurz darauf kündigte der WADA-Vorsitzende Craig Reedy an, dass eine umfassende und gründliche Untersuchung durchgeführt werden würde.
Der 9. November 2015, Genf. Hochspannung im Luxushotel Mandarin Oriental. Die Welt-Anti-Doping-Agentur, kurz WADA, hat zur Pressekonferenz geladen. Und alle sind gekommen. Medien aus der ganzen Welt sind vor Ort und zugeschaltet. Es geht um ein sehr heißes Thema. Um ein staatliches Dopingsystem im Reich von Wladimir Putin und ein Bericht der ARD. Im Dezember 2014 hat die TV-Dokumentation dieses offengelegt und nun, ein knappes Jahr später, präsentiert die WADA die Ergebnisse ihrer internen Untersuchung zu den Vorwürfen. Das Urteil der WADA-Kommission ist an Eindeutigkeit kaum zu überbieten, wie WADA-Chefermittler Richard Pound in seinem Eröffnungsstatement direkt klarmacht.
Overwhelming portions of the allegations made on the ARD program.
Die unabhängige Kommission hat überwältigende Teile der in der ARD-Sendung erhobenen Vorwürfe für wahr befunden. Wir möchten dem Reporter Hajo Seppelt gratulieren, der für die Dokumentation verantwortlich ist und einen außerordentlich guten Beitrag zum investigativen Journalismus geleistet hat. Das gibt uns die einzigartige Gelegenheit, einige bedeutende Fortschritte im Kampf gegen Doping im Sport zu erzielen.
Es stimmt also. Der Untersuchungsbericht der WADA bestätigt die Recherchen der ARD, nach denen in Russland ein von der Regierung in Auftrag gegebenes Dopingsystem existiert. In Moskau sitzt ein gewisser Grigori Rodchenkov in diesen Minuten vor dem Fernseher und wird mit jedem Wort von Richard Pound noch ein Stück nervöser. Rodchenkov ist ein extrovertierter Typ mit Schnauzer und Wohlstandsbäuchlein, Mitte 50 und eine zentrale Figur im russischen Sport. Er ist Direktor des Moskauer Anti-Doping-Zentrums, sein Labor im Osten Moskaus gelegen und mit hohen Zäunen sowie Dutzenden Überwachungskameras geschützt, wird in dem WADA-Bericht als eine Schlüsselstelle für das Staatsdoping in Russland mehrfach explizit genannt. Und dann wird es sogar noch persönlich.
Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, haben wir empfohlen, den Direktor des Labors seines Postens zu entheben und ihm die WADA-Akkreditierung zu entziehen.
Jetzt wird es ernst für Grigori Rodchenkov. Sein Name taucht auf einmal überall auf. Das Internationale Olympische Komitee um den deutschen Präsidenten Thomas Bach kündigt nach der Pressekonferenz an, dieses Mal hart durchzugreifen. Zu erdrückend ist der 323 Seiten lange Bericht der WADA. Rodchenkov wird einen Tag nach der Pressekonferenz in Genf, also am 10. November 2015, zum russischen Sportminister Vitali Mutko in den Kreml berufen. Mutko macht ihm klar, dass er als Laborleiter zurücktreten muss, was aber ohnehin nur noch einem symbolischen Akt gleichkommt, da das Labor bereits von der WADA suspendiert worden ist. Also räumt Rodchenkov seinen Schreibtisch. Die Daten auf seinem Computer kopiert er noch schnell auf mehrere Festplatten. Er bekommt einen Leibwächter an seine Seite gestellt, der ihn auf Schritt und Tritt verfolgt und angeblich für seine Sicherheit sorgen soll. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF sperrt kurz darauf alle russischen Athletinnen. Damit ist klar, dass auch keine russischen Leichtathletinnen bei den Olympischen Spielen in Rio antreten dürfen. Die Krisenstrategie der Politikführung im Kreml, man bezeichnet den WADA-Bericht als übertrieben und versucht die Schilderung als das Fehlverhalten Einzelner herunterzuspielen. Aber keineswegs könne von einem Dopingsystem die Rede sein. Wie ernst man die Angelegenheit aber tatsächlich nimmt, wird klar, als sich Präsident Wladimir Putin höchstpersönlich am 12. November in Sotschi zu den Ereignissen äußert.
Es ist notwendig, eine eigene interne Untersuchung durchzuführen und eine möglichst offene, ich möchte das betonen, möglichst offene professionelle Zusammenarbeit mit der internationalen Anti-Doping-Struktur sicherzustellen. Wir in Russland müssen alles tun, um dieses Problem loszuwerden.
Mit schwarzem Anzug, grau-schwarz gestreifter Krawatte und mit etlichen Russlandfahnen im Hintergrund kündigt Putin nahezu regungslos eine eigene Untersuchung an, eine interne Aufarbeitung der Vorwürfe. Grigori Rodchenkov weiß genau, was die Worte Putins für ihn bedeuten. Die Kreml-Führung ist auf der Suche nach Sündenböcken, die sie der internationalen Sportwelt präsentieren kann. Und er steht dabei ab sofort ganz oben auf Putins Sündenbockliste. Die Worte des russischen Präsidenten kündigen ihm einen jahrelangen Gefängnisaufenthalt oder sogar noch Schlimmeres an, wenn er in Russland bleibt. Grigori Rodchenkov ruft unmittelbar nach Putins Auftritt einen befreundeten Filmproduzenten in den USA an. Er sagt ihm, dass er fliehen will, fliehen muss, sofort. Sein Freund bucht ihm einen Flug von Moskau nach Los Angeles. Sicherheitshalber mit Rückflug, damit es nicht so auffällt. Als weltweit agierender Anti-Doping-Experte besitzt Grigori ein gültiges Visum für die USA. Mit einem geliehenen Auto macht er sich auf den Weg zum Moskauer Flughafen. Ohne seine Frau und ohne seine Tochter, deren Hochzeit er somit verpasst. Ehefrau und Tochter haben nämlich beschlossen, in Moskau zu bleiben. Um 12.30 Uhr hebt Grigori mit der russischen Fluggesellschaft Aeroflot Richtung Los Angeles ab. Ein paar Meter hinter der Passkontrolle am International Airport in Los Angeles wirft Grigori die Arme in die Höhe. Er ruft, ich lebe noch. Andere Passagiere drehen sich um. Was will dieser Mann? Naja, eben genau das. Leben. Aber der Kampf um sein Leben hat gerade erst begonnen. Damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge rund um das russische Staatsdoping. Eine Verstrickung der höchsten Politiker und Sportfunktionäre in einem System aus Betrug, Einschüchterung, Gewalt und Tod. In der ersten Folge haben Daniel und ich uns sehr intensiv mit dem Ehepaar Julia Stepanova und Vitali Stepanov beschäftigt. Das sind die beiden Whistleblower, die im Jahr 2014 aus dem Inneren des russischen Sports den wahrscheinlich größten Dopingskandal der Sportgeschichte in Gang gesetzt haben. Dafür haben wir ausführlich mit Hajo Seppelt gesprochen. Der ARD-Doping-Experte hat die Geschichte von Vitali und Julia recherchiert, die beiden auf ihrem Weg an die Öffentlichkeit begleitet und die Hintergründe detailliert aufgedeckt. Wenn ihr genau hingehört habt, war Hajo Seppelt auch Teil der Eröffnungsszene unserer heutigen Folge. Genau da, wo WADA-Chefermittler Richard Pound ihn direkt für seine journalistische Leistung und die Qualität seiner Arbeit auf der Pressekonferenz in Genf vor der Weltöffentlichkeit lobt. Bevor wir aber mit unserem heutigen Schwerpunkt loslegen, inzwischen sind wir ja so etwas wie DoppelfolgenexpertInnen, zunächst O.J. Simpson, dann Boris Becker zum Auftakt der dritten Staffel, jetzt das doppelte russische Staatsdoping. Daniel, wie geht es dir mit unserer neuen Expertise?
Ja, wunderbar geht es mir mit unserer neuen Expertise. Ich finde immer noch und fast immer mehr, dass das drei Fälle sind, die das absolut verdienen, eine Doppelfolge verpasst zu bekommen. Wobei, wenn wir ehrlich sind, unsere Russland-Folgen sind ja doch recht unterschiedlich, weil es sich insgesamt um drei Personen handelt und die doch auch recht unterschiedliche Leben, recht unterschiedliche Schicksale haben. Deswegen war es da in gewisser Weise zwangsläufig, dass wir da zwei Folgen draus machen, um jedem Schicksal wirklich auch gerecht zu werden. Und was die Folgen aber verbindet, das ist die Arbeit von Hajo Seppelt, der natürlich in beiden Fällen einen großen, großen Einfluss gehabt hat und auch mit allen Beteiligten wirklich sehr, sehr viel zu tun gehabt hat und gerade mit der Ehepaar Stepanov das wirklich in Gang gesetzt hat. Wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt die Folge von letzter Woche nachhören. Denn da zeigen wir nochmal ganz genau auf, wie die Arbeit von Hajo Seppelt die Sportwelt verändert hat. Er erzählt es uns auch nochmal wirklich ganz genau. Und es ist wirklich unglaublich, wie tief er da wirklich drinnen gewesen ist und wie tief er mit der Familie Stepanov da für wirkliche Veränderungen gesorgt hat. Dass jemand wirklich die Sportwelt verändert hat, das meine ich wirklich, können nicht viele Journalistinnen von sich behaupten. Und Hajo Seppelt ist einer, der kann es von sich behaupten.
Ja, und auch in dieser Folge wird Hajo Seppelt immer wieder auftauchen und uns von seiner Arbeit berichten, denn zu unserer Anfangsszene wäre es nie gekommen, wenn es seine Arbeit nicht gegeben hätte. Seine Dokumentation über das russische Staatsdoping ist der Auslöser, dass die WADA eine interne Ermittlung zu dem Fall in Auftrag gibt und letztlich am 9. November 2015 verkündet, es ist genauso, wie es Hajo Seppelt und sein Team in der Dokumentation Geheimsache Doping, wie Russland seine Siegermacht recherchiert haben. In der Folge wächst der Druck auch auf Grigori Rodtschenkov. Tag für Tag, Stunde für Stunde, bis der ehemalige Direktor des Anti-Doping-Zentrums in Moskau keinen anderen Ausweg mehr sieht, als seine Heimat zu verlassen und in die USA zu fliehen. Wer dieser Grigori Rodtschenkov aber überhaupt ist, wie es so weit kommen konnte und wie Hajo Seppelt diesen Mann einschätzt, mit all dem beschäftigen wir uns jetzt. Grigori Michailowitsch Rodtschenkov wird am 24. Oktober 1958 in Moskau geboren. Seine Mutter ist Ärztin am Kreml-Krankenhaus in Moskau. Bereits als kleines Kind ist er begeisterter Sportler. Seine Mutter hat für ihn zwei bestimmte Sportarten im Sinn: Schwimmen und Skifahren. Der kleine Grigori hat allerdings viel mehr Spaß am Laufen. Gemeinsam mit seiner Schwester Marina läuft er in jeder freien Minute in und um Moskau. Während sich Marina auf den Langstrecken sehr talentiert zeigt, ist die 1500 Meter Distanz Grigoris Paradedisziplin. Er schafft es als Athlet an die Moskauer Universität. Hier merkt er aber schnell, dass er ohne Nachhilfe nicht weiterkommt. Er will mit seinen Kommilitonen mithalten und besorgt sich das Steroid Stanozolol für den Muskelaufbau. Seine eigene Mutter, die Ärztin, spritzt es ihm. Dennoch reicht es für ihn sportlich nicht nach ganz oben. Grigori sattelt um und konzentriert sich nun komplett auf sein Chemiestudium, das er 1982 beendet. Danach promoviert er auch noch im Fach Chemie. Dem Sport bleibt er aber immer treu und fängt nach seinem Studium 1985 im Moskauer Anti-Doping-Zentrum an zu arbeiten. Und schon ein Jahr später wird er das erste Mal mit der schwierigen Diplomatie im Anti-Doping-Kampf konfrontiert. Tatort sind die Goodwill Games in Moskau. Ben Johnson gewinnt das 100-Meter-Finale der Goodwill Games gegen US-Superstar Carl Lewis. Grigori Rodtschenkov gehört zu den Wissenschaftlern, die Johnson nach dem Finale positiv testen. Um den Erfolg der Goodwill Games in Moskau aber nicht zu gefährden, halten er und seine Kollegen das Ergebnis lieber geheim. Oder besser, sie müssen es geheim halten. Rodtschenkov macht schnell Karriere, auch international. Rasch spricht er passabel Englisch, im Gegensatz zu vielen seiner russischen Kollegen. Er wird zu Kongressen eingeladen und knüpft vor allem in die USA gute Kontakte. Er treibt aber auch selber weiter viel Sport. Bei einem Anti-Doping-Kongress 1987 an der University in Southern California kommt er eines Morgens nur in T-Shirt und Laufshorts ins Labor. Er wolle danach noch beim Santa Monica-Marathon mitlaufen, sagt er. Das tut er dann auch und gewinnt. In den nächsten Jahren arbeitet er bei mehreren Olympischen Spielen in Anti-Doping-Laboren und gilt Anfang der 2000er als einer der führenden internationalen Experten im Kampf gegen Doping. 2005 heuert er im Moskauer Anti-Doping-Zentrum an und als ein Jahr später dort ein neuer Direktor gesucht wird, fällt die Wahl bei seiner Qualifikation und den guten Kontakten ins Ausland schnell auf Grigori Rodtschenkov. Nun sitzt er an der Macht und wird schnell zu einer der wichtigsten Personen des russischen Staatsdopings. Außerhalb Russlands tritt Grigori Rodtschenkov als Direktor des Moskauer Anti-Doping-Zentrums weiter als engagierter Dopingjäger auf. Er spricht auf Konferenzen in Deutschland und den USA, veröffentlicht Beiträge in großen Wissenschaftsmagazinen. Unbestritten bleibt seine Fachkompetenz. Er analysiert nicht nur den Status quo, er bringt die Wissenschaft im Anti-Doping-Kampf sogar entscheidend voran. Rodchenkov entwickelt einen Test, mit dem man Steroide im Urin nicht mehr nur ein paar Tage, sondern bis zu 6 Monate lang nachweisen kann. Dank seines Verfahrens werden viele Medaillengewinner der Olympischen Spiele 2008 in Peking nachträglich positiv getestet und müssen ihre Medaillen zurückgeben. In seinem Moskauer Labor ist er dagegen ein skrupelloser und korrupter Dopingdealer. Zusammen mit seiner Schwester Marina verkauft er verbotene Medikamente an russische Sportler. Testosteron, Oxandrolon und Methandienum. Wenn die Sportler nach Wettkämpfen positiv getestet werden, lässt Rodchenkov die Proben in seinem Labor verschwinden. Er kassiert pro Sportler 30.000 Rubel, rund 800 Euro. Das sind ziemlich lukrative Geschäfte für den vermeintlichen Dopingjäger.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Im Frühjahr 2011 kommt es zu einem internen Machtkampf mit Sergei Portugalov, dem Chefmediziner der russischen Leichtathleten, mit besten Kontakten in den Kreml. Der Auslöser? Rodchenkov hat eine Quelle mit besserer Steroidqualität als bisher. Nun ist er auch noch für den Einkauf der Steroide verantwortlich und kassiert damit doppelt. Das will Portugalov aber nicht akzeptieren. Schließlich war das immer sein Geschäft. Portugalov lässt seine Kreml-Kontakte spielen und Polizisten untersuchen das Büro und das Haus von Rodchenkov. Und der weiß ganz genau, die wollen etwas finden, also werden sie auch etwas finden. Rodchenkov sieht sein Lebenswerk zerstört. Mit einem Messer versucht er sich in der Badewanne das Leben zu nehmen, schneidet sich die Pulsadern auf. Seine Frau kann ihn retten. Und Rodchenkov wird in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingeliefert, in der er auf seinen Prozess wartet. Bis ein Zufall ihm erneut das Leben rettet. Das IOC lädt ihn 2012 als Moskauer Laborleiter, der er ja immer noch ist, nach London ein. Dort soll eine Kommission gegründet werden, die alle Anti-Doping-Maßnahmen für die Olympischen Winterspiele in Sochi 2014 festlegt. Mit dem Vorsitzenden Grigori Rodchenkov. Für Russland gibt es keine Möglichkeit, einen Vertreter für Rodchenkov nach London zu schicken. Rodchenkov oder keiner, lautet die internationale Ansage. Andernfalls wird jemand aus einem anderen Land den Vorsitz erhalten. Dieses Risiko will die russische Führung nicht eingehen. Man braucht zwingend jegliche Art von Informationen, um den Erfolg bei den Olympischen Spielen 2 Jahre später im heimischen Sotschi nicht zu gefährden. Für Rodchenkov heißt das, raus aus der Psychiatrie und ab nach London. Nur mit den Informationen aus London kann man ein System aufbauen, mit dem gedopte russische Athleten und Athletinnen in Sotschi als sauber antreten können und den heimischen Fans die geplanten Medaillen präsentieren können. Rodchenkov ist plötzlich wieder ganz dick im Geschäft. Alle Anklagen gegen ihn werden fallen gelassen. Ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen in Sotschi beginnen die Vorbereitungen für das Dopingprogramm. Der erste Teil von Rodchenkovs Plan besteht darin, ein passendes Dopingmittel zu finden. Er hat sich ein großes Wissen über die Wirkung von Steroiden angeeignet und probiert etwas Neues aus. Er mixt einen Steroidcocktail in einem Milliliter Alkohol auf. Seinen Drink nennt er Herzogin, nach einem bekannten russischen Getränk. Wird ein Sportler oder eine Sportlerin im Vorfeld von Sochi positiv getestet, meldet Rodchenkov die positiven Tests per Mail an seinen Vorgesetzten, Juri Nagorny, den Vizesportminister Russlands. Nagorny teilt Rodchenkov dann mit, ob der betroffene Sportler gesperrt werden soll. Und dann beginnen die Winterspiele 2014 in Sochi.
To all of you.
Allen Athleten, Offiziellen, Zuschauern und Freunden rund um unseren Globus sage ich viel Spaß bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi.
Auf die salbungsvollen Begrüßungsworte des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach folgt eine regelrechte Farce. Dank eines bis dato unvorstellbaren Betrugssystems. In Sochi können positive Proben nicht einfach als negative ausgegeben werden. Hier sind internationale ExpertInnen im Einsatz, die die Analysen im Labor überwachen. Rodchenkov und seine russischen Kollegen müssen die Urinproben also manipulieren. Der Urin von gedopten AthletInnen muss mit sauberem Urin ausgetauscht werden. Rodchenkov weiß genau, wo man die Proben im Testzentrum tauschen kann. Er selbst hat entschieden, wo Türen eingebaut und Überwachungskameras montiert wurden. Das Problem? Die Proben sind versiegelt und können nur von speziellen Maschinen geöffnet werden. Doch die Betrüger sind auch in diesem Fall erfinderisch. Dafür hat Rodchenkov von allen russischen SportlerInnen sauberen Urin mit nach Sochi genommen. In den Nächten der Spiele, wenn keine internationalen Kontrolleure mehr im Testzentrum sind, tauschen Rodchenkov und seine Komplizen die Proben der an diesem Tag getesteten russischen SportlerInnen aus. Durch ein Loch in der Wand in einem Nebenraum des Testzentrums. Tagsüber wird das Loch von einer Abdeckung verdeckt und sieht aus wie eine handelsübliche Steckdose. Der Betrug hat Erfolg und zeigt sich schon bald in Form von jeder Menge russischer Medaillen. Insgesamt 33 Medaillen gewinnt Russland in Sochi. So viele wie keine andere Nation. 13 davon sind golden. Auch das ist unerreichbar für alle anderen Nationen. Die Dopingtests der russischen SportlerInnen bleiben alle negativ. Rodchenkov ist im Kreml endgültig rehabilitiert. Nach den Spielen lädt ihn die Staatsführung ins Sportmuseum in Moskau ein. Er erhält den Orden der Freundschaft für seinen herausragenden Beitrag zu Russlands Erfolg bei den Winterspielen in Sochi, wie es in der Dankesrede heißt. Aber der Ruhm hält nur kurz, denn die Dokumentation von ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt bringt das staatlich legitimierte und finanzierte Betrugssystem in Putins Reich ans Licht der Weltöffentlichkeit. Mit dramatischen Folgen für die verantwortlichen Politiker, die ausführenden Funktionäre, die russischen SportlerInnen und für Grigori Rodchenkov. Es beginnt der Wettlauf um sein Leben. Wie Julia Stepanova und ihr Mann Vitali Stepanov als Whistleblower das russische Dopingsystem in seinen Grundfesten erschüttern, kennen wir noch aus unserer ersten Folge. Daniel, als kleiner Reminder, kannst du nochmal zusammenfassen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, die beiden waren wirklich die Whistleblower, die das alles in Gang gebracht haben. Und das haben sie alles detailliert über erstmal gar nicht so einfache Kontaktaufnahme mit Hajo Seppelt, dem ARD-Doping-Experten, erzählt. Und sie haben auch weiterhin Beweise gesammelt, Videos gedreht und haben mal wirklich konkrete Namen genannt, mit denen sich dann Hajo Seppelt treffen konnte und wirklich da ein sehr, sehr großes System einfach offenlegen könnte, was dahinter steckt. Und Hajo Seppelt hat danach auch den Stepanovs geholfen, sich aus Russland absetzen zu können, kurz bevor die Doping-Doku dann in der ARD ausgestrahlt worden ist. Also er hat ihnen eine Wohnung in Berlin besorgt und somit konnten sie sich zumindest einigermaßen in Sicherheit wägen, weil ihnen war klar, dass sie danach in Russland auf jeden Fall auf der Abschussliste stehen und unbedingt das Land verlassen müssen. Als die Doku Geheimsache Doping, wie Russland seine Sieger macht, dann ausgestrahlt wird, steht die Sportwelt wirklich, kann man sagen, für einige Zeit Kopf. Also es wird wirklich ein System an die Öffentlichkeit gebracht, von dem man nie gedacht hätte, dass es so groß ist und wirklich so tief in die russische Politik mit hineinreicht. Geahnt hatte es man ja so ein bisschen, aber jetzt anhand der Beweise, Aussagen, Videos und Dokumente hat man wirklich schwarz auf weiß auf dem Tisch, dass das wirklich alles wahr ist und noch größer, als man es geahnt hat.
Und genau darauf muss die Sportwelt reagieren. Wir sind also wieder in Genf, bei unserer Anfangsszene. Ihr erinnert euch? Die Pressekonferenz, in der die WADA mit einem 323 Seiten langen Bericht sagt, Hajo Seppelt hat recht.
Es ist schlimmer, als wir dachten. Und im Gegensatz zu anderen Formen der Korruption hat es die Ergebnisse auf dem Spielfeld tatsächlich beeinflusst.
Schlimmer, als wir dachten. Die Worte von WADA-Chefermittler Richard Pound auf der Pressekonferenz sind drastisch. Als Wladimir Putin wenige Tage später mit der Formulierung individuelle Verantwortung seinen Daumen über Grigori Rodchenkov senkt, kommt es zu jener spektakulären Flucht von ihm in die USA, die wir auch noch vom Anfang kennen. Da steht er nun, Grigori Rodchenkov. Am 17. November 2015 am Flughafen in Los Angeles. In einem blauen T-Shirt, dunkler Jeans und einem kleinen Rollköfferchen hinter sich. Mehr ist ihm nicht geblieben. Was nun? Wo soll er hin? Der Dokumentarfilmer Brian Fogel steht ihm zur Seite. Er hat ihm auch das Ticket nach Los Angeles organisiert. Er besorgt ihm eine Wohnung und gemeinsam beschließen sie, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihr Plan? Je bekannter und präsenter Grigori ist, desto schwieriger wird es für Putin, ihn zu liquidieren, weil die globale Empörung darüber dann zu groß wäre. Ja, da schießen dir bestimmt auch gleich ein paar gespenstische Parallelen durch den Kopf, oder Daniel?
Ja, total. Da muss ich natürlich sofort an den Fall von Alexei Nawalny denken. Wobei, eine Unterscheidung sollten wir da schon gleich am Anfang machen. Der Grigori Rodchenkov war halt lange wirklich Teil des Systems. Das darf man bei diesem Ganzen immer nicht vergessen. Er hat ja wirklich lange einfach mitgemacht bei diesem ganzen Unrechtssystem. Aber die Gemeinsamkeit ist dann doch von beiden, dass man denkt, ja, das wird sich der Putin schon nicht trauen. Dass man immer gedacht hat, es gibt eine Grenze für ihn, die er nicht glaubt zu überschreiten. Es gibt eine Grenze des Systems, die das System nicht überschreiten wird. Ja, und ich glaube, da haben wir wirklich in den letzten Wochen, ja in den letzten Jahren ja schon gelernt, das gibt es für Wladimir Putin nicht. Das gibt es für das System, das er um sich herum kreiert hat, nicht. Und letztlich hat das dann auch Alexei Nawalny mit seinem Leben bezahlt.
Und wie brutal Wladimir Putin auch in unserem Fall vorgeht, erfährt Rodchenkov in den USA aus den Medien.
Now the former head of Russia's anti-doping agency has been found dead.
Der ehemalige Leiter der russischen Anti-Doping-Agentur wurde tot aufgefunden. Nikita Kamayev war vor 2 Monaten von seinem Amt zurückgetreten, nachdem staatlich geförderte Betrügereien und Korruption aufgedeckt wurden.
Reports say he may have died of a heart attack.
Nikita Kamayev war früher Geschäftsführer der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA und ein guter Freund von Grigori Rodchenkov. Und der glaubt nicht eine Sekunde lang an die offizielle Todesursache Herzinfarkt. Nie zuvor hatte Kamayev über Herzprobleme geklagt. Rodchenkov muss sich beeilen. Er kooperiert mit dem FBI und stellt in Aussicht, seine gesamten Unterlagen und sein Wissen mit den Behörden in den USA zu teilen. Vorher spricht er aber noch mit der New York Times, die am 12. Mai 2016 den Artikel mit Rodchenkov veröffentlicht. Wenige Tage später bestätigt ein erneuter Untersuchungsbericht der WADA die von Rodchenkov in der New York Times gemachten Angaben zum jahrzehntelangen Staatsdoping in Russland. Erstmals äußert sich auch Wladimir Putin explizit zur Person Grigori Rodchenkov, allerdings ohne seinen Namen auch nur einmal zu nennen. Ein vom Ausland gelenkter Schurke, ein Mann mit einem skandalösen Ruf oder ein Schwachkopf mit offensichtlichem Problem. So erwartungsgemäß und so wenig schmeichelhaft spricht der Präsident über den Überläufer. Aber genau da wollen wir jetzt Hajo Seppelt ins Boot holen. Was hält er eigentlich von der Person Grigori Rodchenkov? Ist er für ihn genauso ein Held wie das Ehepaar Stepanov?
Ich würde sagen, dass Rodchenkov kein Opfer des Systems gewesen ist und dass den Heldenstatus, den verdient er eigentlich nur bedingt. Das haben auch die Stepanovs so gesehen, nach meiner Erinnerung, und waren ihm gegenüber durchaus kritisch eingestellt. Er ist in die USA geflüchtet, er hat ausgepackt, das erforderte Mut, das hatte Konsequenzen. Allerdings war es ein Stück weit womöglich auch die Flucht nach vorne, weil ich nicht weiß, was ihm in Russland gedroht hätte.
Trotz aller Scheinwerfer, die nun auf Grigori Rodchenkov gerichtet sind, halten es die US-Behörden für keine gute Idee, dass der Russe weiter gewöhnlich in den USA lebt. Sie sehen in ihm eine wandelnde Zielscheibe für mögliche russische Rachepläne. Man könne für seine Sicherheit deshalb nur garantieren, wenn er in den Zeugenschutz ginge, machen sie ihm unmissverständlich klar. Im Jahr 2018 entschließt sich Grigori Rodchenkov für den Eintritt in das Zeugenschutzprogramm des FBI. Er verabschiedet sich bei einem Videocall von seiner Frau und lebt seitdem an einem unbekannten Ort in den USA. Und so schätzt Hajo Seppelt das neue Leben des Überläufers ein.
Was Rodchenkov betrifft, nun, der ist jetzt in den USA schon seit langem. Der lebt dort offensichtlich an einem geheimen Ort, wird geschützt, gilt als ja vielleicht sogar noch größerer Staatsfeind als die Stepanows. Und auch ich, weil der nun noch viel mehr ausgepackt hatte, hat angeblich sein Äußeres verändert, tritt auch nur noch mit Maske auf. An ihn heranzukommen ist unheimlich schwierig. Ich habe jetzt auch seit längerem keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Aber er war natürlich eine wichtige Informationsquelle, weil auch wenn er nicht ehrlich war über viele Jahre und das System mitgetragen hatte, hat er später schon dazu beigetragen, es zu entlarven, hat viele Dinge tatsächlich erzählt, die sich als richtig erwiesen haben. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er auch ein bisschen übertrieben hat oder Schlussfolgerungen gezogen hat, die nicht belegbar waren. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, dass er ein glaubwürdiger Zeuge war zu den allermeisten Dingen, über die er eben auch informiert war, im Bilde war, weil er ein Teil des Systems gewesen war.
Ein wirklich krasser Typ mit vielen Gesichtern und einer dramatischen Geschichte. Aber obwohl Grigori Rodchenkov im Zeugenschutzprogramm lebt, ist sein Name in den USA allgegenwärtig, nämlich als Gesetz. Daniel, kannst du uns sagen, was es damit auf sich hat?
Ja, das war ja juristisch oder ist es ja immer noch wirklich ein schwieriger Fall. Also die Behörden hatten einfach extrem wenig klare Befugnisse, die Whistleblower zu schützen und ihnen auch irgendwas anzubieten. Daher ist dann 2020 das sogenannte Rodchenkov-Gesetz in den USA verabschiedet worden, was halt mehr Befugnisse für die Verfolgung der Hintermänner bereitstellt. Und das vor allem auch weltweit. Ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil das halt international abgestimmt werden muss, aber dadurch soll halt ein besserer Schutz für Whistleblower gewährleistet sein und natürlich auch Leute animiert werden, sich als Whistleblower gegen Unrechtssysteme zu äußern und den Mut zu haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Rodchenkov hatte seinerseits nämlich zum Beispiel auch juristische Probleme gehabt. Er wurde in den USA zum Beispiel von einem Oligarchen verklagt dafür, dass er da bestimmte Athleten beschädigt hat und da Einnahmeausfällen gegeben hat und so. Also das, ja, da wollte man ihn sozusagen auch mit ein bisschen in eigene Mittel schlagen und genau solche Rechtssicherheit regelt aber dann das Rodchenkov-Gesetz und soll es halt schwieriger machen, auch dass diese Leute dann von der anderen Seite verklagt werden und so eine Klage gegen ihn wie damals 2020 ist jetzt so unter den neuen Voraussetzungen nicht mehr möglich. Und im Januar 2022 gab es dann zum Beispiel erste Anklagen in den USA, die gegen Dopo-Kontroll-Kollaborateure stattgefunden haben, die auf Grundlage des Rodchenkovs-Gesetzes in Gang getreten worden sind. Also es gibt da wirklich auch schon die ersten positiven Erfolge des Gesetzes und damit wird er zumindest in Erinnerung bleiben.
Dann hat der Fall wenigstens etwas Positives, kann man sagen. Wobei wir natürlich abwarten müssen, welche Durchschlagskraft das Gesetz wirklich hat, gerade auf internationaler Ebene. Lass uns aber nochmal auf Rodchenkov zurückkommen. Der lebt wirklich vollkommen anonym irgendwo in den USA, so wie es Hajo Seppelt erklärt hat?
Jein, würde ich da mal sagen. Da wollte sich Hajo Seppelt auch konkret nicht zu äußern. Das ist so ähnlich wie bei den Stepanows. Da hat er gesagt, er möchte da nicht irgendwelche Hinweise, ob beabsichtigt oder nicht, liefern, die den Aufenthaltsort vielleicht leichter nachzuvollziehen machen. Er hat auch schon länger keinen Kontakt mehr gehabt mit Rodchenkov. Das hat er mir auf jeden Fall noch gesagt. Aber ich finde schon, dass er dafür, dass er im Zeugenschutzprogramm lebt, doch relativ präsent noch ist, der Grigori Rodchenkov. Also es gibt immer wieder mal Interviews mit ihm. Vor ein, zwei Jahren war er in der Sendung 60 Minutes, einer berühmten Interviewreihe in den USA zu sehen, mit Mütze. Und angeblich hat er auch operativ sein Aussehen verändern lassen. Also da scheint er schon was gemacht zu haben. Aber ich finde, er meldet sich ein wenig zu oft zu Wort. Und das kommt mir schon in der Tat ein bisschen komisch vor, wenn man ihn dann so sieht, in so Videos, in so Interviews. Ich meine schon, da einen relativ großen Geltungsdrang ausmachen zu können. Also er ist schon eine sehr exzentrische Persönlichkeit, von der man den Eindruck hat, dass er auch gerne im Mittelpunkt steht. Und ich finde, dass er dafür, für die Gefahrenlage, die sein Leben in sich trägt, doch sehr freizügig damit umgeht und ist für mich, ehrlich gesagt, nicht ganz nachzuvollziehen. So zumindest mein Eindruck.
Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal, ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort.
Unseren Nachrichtenpodcast gibt's immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
In Russland wird Grigori Rodchenkov weiterhin per Haftbefehl gesucht und die Behörden fordern konsequent seine Auslieferung nach Moskau. Von Ruhe kann für den Whistleblower also keine Rede sein. Viele ExpertInnen raten auch seiner Familie, Russland so schnell wie möglich zu verlassen. Die Rache könnte auf sie überschlagen, solange Putins Handlanger ihn in den USA nicht finden können. Für uns ist es jetzt aber erst einmal Zeit, nach diesen aufwühlenden und dramatischen zwei Folgen eine kurze Bilanz zu ziehen. Wie lautet denn nach den vielen Minuten mit organisiertem Staatsdoping, geflüchteten Whistleblowern und merkwürdigen Todesfällen dein Fazit, Daniel?
Ja, ich finde es doch schon schwierig, bei all diesen Themen, bei all diesen Details, die wir jetzt in den letzten beiden Folgen gehört haben, den Glauben an den Sport nicht zu verlieren. Also das sind doch schon sehr, sehr viel negative Sachen, die wir da gehört haben. Und diese Skrupellosigkeit und das fehlende Unrechtsbewusstsein auf allen Ebenen, das schockiert mich einfach. Und das hätte ich so auch nicht für möglich gehalten. Und was man wirklich sagen muss, wie sich dann doch Geschichte einfach wiederholt. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, die krassen Parallelen zum Fall Alexei Nawalny einfach, dass man immer wieder denkt, irgendwo ist eine Grenze für bestimmte Personen, was ihr Handeln angeht, auch eine moralische Grenze, aber die scheint bei bestimmten Personen einfach nicht vorhanden zu sein und man scheint einfach auf Teufel komm raus, seine eigene Agenda, sein eigenes krudes Denken irgendwie durchbringen zu wollen. Also das finde ich schon auch schockierend. Und finde ich absolut traurig, auch sicherlich in einer gewissen Art und Weise. Aber das dürfte wohl auch dem Letzten langsam klar geworden sein, dass so jemand wie Wladimir Putin eben da genau so eine Grenze nicht hat und da einfach handelt, wie er es für richtig hält. Was ich aber dann wirklich nochmal von Hajo Seppelt wissen wollte, ob er trotz seiner Arbeit, dieses Jahr wirklich mit sehr, sehr negativen Bereichen des Sports beschäftigt, überhaupt noch Freude am Sport an sich haben kann. Und das hier ist seine Antwort darauf.
Ob mich Sport noch interessiert heutzutage, weiß ehrlicherweise nicht so richtig, weil, wie gesagt, es ist mir für mich nicht wichtig, wer da gewinnt. Ich sehe das mehr als so meditative Betrachtung. Guck mir gerne mal Leichtathletik an oder ob mal ein Basketballspiel, weil ich einfach den Sport schön finde. Aber ob da nun A oder B gewinnt oder was die mir danach zu sagen haben, in kurzen sogenannten Flash-Interviews am Ende eines Spiels oder eines Wettkampfes, da ist meistens für mich der Erkenntnisgewinn nicht so groß. Und insofern langweilt mich das dann eher.
Ja, das kann ich natürlich in gewisser Weise verstehen, was Hajo Seppelt uns da gesagt hat, bin aber trotzdem nicht ganz bei ihm. Da muss ich ihm schon ein bisschen widersprechen. Trotz aller schlimmen Sachen packt mich der Sport dann immer noch auch emotional und ich glaube dann auch immer noch an die Kraft des Sportes, trotz aller Ereignisse, von denen wir in den letzten beiden Folgen gehört haben. Geht das dir eigentlich auch so? Lena, oder was nimmst du aus unserer Doppelfolge Russland mit?
Ja, also der Sport ist wie so oft in einem Spannungsfeld aus Macht, Geld und Einfluss gefangen und wird dafür missbraucht. Das russische Staatsdoping hat ja vor allem auch politische Ziele, ne? Also nämlich solche, dass Russland als große und erfolgreiche Nation wahrgenommen wird. Es geht ja um Prestige, um Stolz, um Einfluss. Der Sport ist auch hier wieder für größere Ziele instrumentalisiert worden. Es geht ja nicht nur um Bestzeiten oder dass man irgendwie sportlich konkurrenzfähig ist, sondern es geht dem russischen Staat mit dem Doping um Einfluss und Stärke. Und das Ganze wird eben ausgetragen auf dem Rücken der SportlerInnen. Damit verlassen wir die Welt des Dopings, der Dopingjäger, und schließen unsere Akte für heute. Wobei zum Schluss wollen wir noch einmal Hajo Seppel zu Wort kommen lassen. Denn in den letzten Wochen wurde wieder mal laut diskutiert, ob eine Dopingfreigabe unter ärztlicher Aufsicht der ehrlichere Sport wäre. Hierzu hat der ARD-Doping-Experte eine ganz klare Meinung.
Also ich halte diese Debatte für sowas von, muss leider das echt so sagen, sowas von dumm. Und kurzsichtig, dass ich mich manchmal frage, wie Menschen, die mit einem gewissen Verstand an Dinge herangehen können, zu einer solchen Schlussfolgerung kommen können. Das begreife ich nicht. Also es ist doch völlig klar, dass ein Doping im Sport gar nicht kontrolliert werden kann. Wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, also wir reden hier von einem globalen Sportsystem in über 200 Ländern mit völlig unterschiedlichen ökonomischen und infrastrukturellen Voraussetzungen. Wir reden von Menschen, die viel Geld und Menschen, die wenig Geld haben. Wir reden davon, dass es Menschen gibt, die abseits der Medizin oder der klinischen Forschung dann in der Lage wären, Dinge zu machen und zu experimentieren, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen wollen. Welche gesundheitlichen Konsequenzen das für Menschen übrigens hätte, ja, wenn man quasi am Menschen experimentiert, Leute hochzüchtet, soll mir doch keiner erzählen, dass da überall ein Arzt um die Ecke ist, die ethisch verantwortlich handeln. Das glaube ich einfach nicht. Dafür gibt es ja auch genug Beispiele aus der Vergangenheit, wie das gelaufen ist. Geschweige denn, ob überhaupt ein Arzt zur Verfügung steht. Und das ist auch ein Kennzeichen davon, dass die Leute offensichtlich gar nicht wissen, dass es zwar nach meinem Eindruck zwar nicht mehr so viel wie früher, aber eben doch noch ein relativ stark ausgeprägtes Denken gibt, dass Doping im Sport eben quasi dazugehört. Aber es gibt genauso viele Menschen, die das ablehnen und auch Athleten, die das ablehnen und aus vollem Herzen ablehnen. Welchen Bärendienst würde man denen denn erweisen? Nur wenn man annimmt, also vom Bauchgefühl her, ist ja sowieso alles unehrlich, dann geben wir es doch mal frei. Also ich finde das höchst unethisch, ich finde das höchst verwerflich.
So wie wir Hajo Seppelt in den letzten beiden Folgen kennengelernt haben, sind wir sicher, dass er bei all diesen Themen nicht locker lässt und wir wieder von ihm hören werden. Nächste Woche widmen wir uns dann einem Fall, der so mit hoher Wahrscheinlichkeit nur in Deutschland stattfinden konnte. Es geht um einen designierten Fußball-Bundestrainer, eine Haarprobe und hierum.
Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Die meisten von euch dürften jetzt natürlich Bescheid wissen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses bizarre Stück deutscher Sportgeschichte. Zu hören nächste Woche hier bei Playing Dirty. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gesprächspartner Hajo Seppelt.
Playing Dirty ist ein Podcast der Wakeword Studios. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion Felix Stäblein. Projektleitung Annabel Rühlemann. Executive Producer Ruben Schulze-Fröhlich.
Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.